Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich will euch mal am Anfang eine Frage stellen. Wir haben ja jetzt darüber geredet, dass wir die Gebetswoche hatten und ich wollte einfach mal fragen, wer von euch hat denn auf die eine oder andere Art mitgemacht? War bei einer der Veranstaltungen morgens oder hat gefastet, hat zu Hause gebetet? Das ist eine schöne Menge. Das freut mich total. Wer von euch würde sagen, er hat Gott erlebt in der Zeit? Ähnlich groß. Das freut mich. Lilly hat ja letzte Woche in ihrer wunderschönen Predigt mit dem Thema Einheit die Gebets- und Fastenwoche sozusagen angefangen. Und ich werde ein bisschen versuchen, das sozusagen, das Thema Einheit, wieder aufzugreifen und diese Zeit, naja, nicht zum Abschluss zu bringen, sondern hoffentlich ein bisschen in den Alltag zu überführen, sage ich mal. Wer von euch die Predigt von Lilly übrigens nicht gehört hat, kleine Empfehlung an diesem Rande, wir haben die Predigt alle auf unserer Homepage in der Mediathek und ich empfehle das dringend nachzuhören. Ja? Genau. Lilly hat ein bisschen letzte Woche darüber geredet, sozusagen hat über 1. Mose 3 geredet und über den Bruch, den wir Menschen mit Gott haben und warum wir die Einheit mit Gott brauchen, warum wir wieder zurückkommen. Und ich möchte da ein bisschen ansetzen und darüber reden, zu was für einer Einheit sind wir denn berufen, was soll diese Einheit und wie ist diese Einheit überhaupt möglich? Ja? Und da nehme ich als Grundlage das vierte Kapitel im Epheserbrief, Teile davon, ich werde nicht das ganze Kapitel vorlesen. Und was auch, wenn ihr die Stationen gesehen habt, tauchte der Epheserbrief hier ja auch mehrmals auf in der Gebetswoche und auch das vierte Kapitel tauchte auf. Und also insofern sollte das für die Leute, die die Stationen mitgemacht haben, nicht ganz unbekannt sein, der Text. Aber gut. Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, 15 bis 16 und 22 bis 24, ist ein bisschen gestückelt. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander, den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefertigt ist, durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Legt von euch ab den alten Menschen und seinen früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Epheserbrief, um ein bisschen Kontext zu geben, ist an eine sehr junge Gemeinde geschrieben worden. Paulus in Ephesus. Und wie alle Gemeinden, die zur damaligen Zeit entstanden sind, waren es relativ früh Gemeinden, die aus zwei unterschiedlichen Gruppen Menschen bestanden. Da waren die Juden, die erkannt hatten, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und dann gab es die, häufig immer mal wieder als die Griechen bezeichnet werden, was im Grunde genommen alle anderen sind. Ja? Es gibt Übersetzungen, die schreiben Griechen, es gibt Übersetzungen, die schreiben Heiden. Gemeint ist immer das Gleiche. Ja, also das ist sozusagen die nicht-jüdische Bevölkerung. Und Paulus schreibt in dem Brief, auch, haben wir vorher im Kapitel 2, das hatte Lilly letzte Woche auch in der Lesung, dass aus den beiden eins wird, ja? Eine gemeinsame Gruppe, dass sie zusammenwachsen. Und für einen Juden, der diesen Text von Paulus liest, bei dem gehen da Alarmglocken an. Nämlich bei dieser Aufzählung, die Paulus am Anfang macht, wo er sagt, ein Geist, ein Leib, ein Gott und immer wieder dieses Eins betont. Denn es gibt einen Text im jüdischen Glauben, der ist bis heute unglaublich wichtig und so wichtig, dass ihr möglicherweise den schon mal gesehen habt, ohne ihn zu sehen. Denn der Text wird von den Juden auf Zettel geschrieben, zusammengerollt und dann zum Beispiel in kleinen Dosen an die Türen ihres Hauses gehängt. Ja? Oder wenn man Fotos von der Klagemauer zum Beispiel sieht, wenn da Juden beten und man hatte orthodoxe Juden, dann haben die häufig unter ihrem Gebetsschal haben die so eine kleine schwarze Box auf der Stirn und einen Lederriemen um den Arm, wo meistens auch eine Box auf der Hand ist. Und in diesen beiden Boxen befindet sich derselbe Text. Das ist das Schema Israel. Es stammt aus 5. Mose 6, ab Vers 4. Ja? Höre Israel, der Herr, dein Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebe, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pforte deines Hauses und an die Tore. Der Herr, dein Gott, der Herr ist einer. Das ist manchmal ein bisschen diese Stelle, taucht immer mal wieder so ein bisschen auf, wenn es um die Trinität geht, ja, um das Vater, Sohn und Heiliger Geist und ein Gott und so weiter und so fort. Und dann wird gerne auch mal darauf verwiesen, dass hier da steht Echad, ja, das hebräische Wort für eins. Es ist einer, es gibt einen Gott. Das Spannende bei diesem Wort finde ich persönlich aber, das taucht noch an anderen Stellen im Alten Testament auf. Und zwar steht zum Beispiel, dass Adam und Eva, also dass Mann und Frau sich erkennen und ein Fleisch werden. Und dabei taucht wieder dieses Wort auf, Echad. Sie sollen zusammen wachsen. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was für eine Berufung, was für eine Einheit haben wir, zu der wir berufen sind, dann weist Paulus im Grunde darauf hin, dass er sagt, die Einheit ist die, die Gott mit sich selbst hat in der Trinität. Dieses Echad. Wir sind untrennbar zu einer Einheit verbunden. Und jetzt muss man sagen, es gibt einen Leib, da gibt es dann so ein paar Konsequenzen da draus. Zum Beispiel, auch wenn wir das immer nicht so ein bisschen versuchen zu ignorieren, es gibt nur einen Leib Christi. Ja, es gibt keinen protestantischen Leib, katholischen Leib, charismatischen Leib oder sowas, sondern wir sind ein Leib Christi, wir sind eine Einheit, wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Und wir sind untrennbar vereint in Christus. Und Gott möchte was damit. Wir haben das jetzt gerade, Sabina hat den Text vorgelesen, wo er aus dem hochpriesterlichen Gebet in Johannes 17, wo Jesus endet, oder der Text endet, Jesus Gebet geht noch ein bisschen weiter, aber der Text endet mit diesem Vers, dass alle eins sein sollen, damit die Welt erkennt, dass Christus gesandt wurde vom Vater. Ja? Unsere Einheit ist nicht einfach nur, weil es nett ist zusammen. Das ist nicht der Grund, Und im Epheserbrief haben wir das auch im 2 Kapitel vorher, das aus dem Lesungstext von letzter Woche, steht dann ab Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Christus Jesus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel, in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind in unserer Einheit berufen, Gottes Wohnort zu sein. Ja, und das ist dieses, wir haben es zu Weihnachten und ist ehrlich gesagt auch mein persönlicher Lieblingsname Gottes, deswegen tauchte der im Weihnachtsstück auch so unverhohlen auf und dauernd ist dieses Gott mit uns, Immanuel. Ja, dieses, für mich persönlich ist es immer wieder ein unglaubliches Wunder, dass Gott sich dazu entscheidet, mit uns zu sein, dass Gott zu uns kommt, dass Gott bei uns wohnen möchte. Und dazu sind wir berufen als Einheit, dazu ist unsere Einheit da, dass wir zusammen der Tempel Gottes sind, in dem Gott wohnt. Und um euch noch ein bisschen zu zeigen, wie wichtig das sozusagen ist, Sabine hatte vorhin kurz die Jahreslosung angedeutet, zu sagen, Gott spricht, ich mache alles neu. Ich will euch kurz die Verse vorlesen, die unmittelbar davor in der Offenbarung stehen. Ja? Also Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5a. 5a ist dann die Jahreslosung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, der sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen ihrer Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergessen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und auch hier haben wir wieder dieses Bild vom Wohnen Gottes. Ja? Und was ich damit sagen möchte, ist, die Einheit, zu der wir berufen sind, als Tempel Gottes, ist nichts, was wir jetzt mal hier und dann muss man mal ein bisschen und dann ist schon wieder gut. Ja? Sondern das ist ein zentraler Punkt der Ewigkeit, dass Gott unter uns wohnen möchte. Und ich finde es persönlich sehr herausfordernd, ehrlich gesagt, die Vorstellung, dass er mich dafür benutzen will. Und trotzdem ist es die Art, wie Gott mit uns arbeitet, wo Gott sagt, hey, ich möchte dieser Welt begegnen. Ich möchte euch in dieser Welt begegnen und ich benutze meinen Leib, ich benutze meine Kinder dafür, damit ich unter ihnen wohne und Gott in diese Welt trage. Und die Herausforderung für uns ist ja dann, zumindest die Herausforderung für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr daran denkt, in Einheit mit allen zu leben, und zwar mit so einer unzertrennlichen Einheit. Denn ich meine, wir leben so ein bisschen in so einer Kultur, wo man sagt, naja, wenn es nicht geht, dann gehen wir halt getrennte Wege. Ne? Müssen ein bisschen Abstand, muss Grenzen setzen, ein bisschen Abstand ist gut und so. Ja? Aber wenn Gott hier von Einheit spricht, dann redet er von einer Seele, einem Sinn, einem Herzen. Und da ist für mich dann die Frage, wie soll denn das möglich sein? Ja? Und aus mir raus schaffe ich das nicht. Wir können das nicht. Wir können nicht aus uns raus Einheit schaffen. Wir brauchen Gott dazu. Und jetzt haben wir in dem Text im Epheserbrief haben wir dass Gott das Haupt ist. Und wer die Stationen gesehen hat, wird sich daran erinnern, das war da drüben die Station von Montag, sozusagen die erste Station. Da ging es darum, Christus das Haupt der Gemeinde. Und wir brauchen das, dass wir uns unter Gott stellen können und dass wir nicht diejenigen sind, die das Sagen haben dürfen. Denn wenn ich das Sagen habe, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, dann werden meine Entscheidungen relativ egoistisch ausfallen. Und dann wird es nicht das Beste sein für Einheit, sondern es wird eher das Beste sein für Tobias. Ich habe vorhin kurz gesagt, wir haben diese zwei Gruppen, wir haben die Griechen und wir haben die Juden auf der einen Seite, die diese neuen Gemeinden gegründet haben. Und wir haben zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Autorität Christi und an das Haupt Christi durch diese beiden Gruppen. Und wir kennen vielleicht beides davon so ein bisschen in uns. Dieser Konflikt, der dadurch entsteht. Und zwar ist das eine, die Juden sind das Volk des Buches. Die sind mit dem Glauben an Gott aufgewachsen sozusagen. Ja? Und wenn man dann insbesondere Richtung der Pharisäer guckt, erlebt man aber einen Hang, wo das ein bisschen so ist, dass die Menschen sagen, ich mache alles richtig, ich benehme mich dem Gesetz entsprechend und deshalb steht Gott jetzt bei mir in der Schuld. Ja? Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe meinen Teil des Vertrags habe ich gehalten, Gott, jetzt musst du deinen Teil des Vertrages halten. Und das ist im Grunde genommen eine Form von religiöser, also Christus ist dabei trotzdem nicht das Haupt, ne, sondern ich bin ja derjenige, der entscheidet, wie weit es geht. Denn ich halte den Vertrag, ich stelle die Bedingungen und dann fordere ich von Gott ein, dass er macht, was ich gesagt habe. Und das andere Extrem ist dann auf der Seite der Griechen. Die Griechen lebten in einer Kultur der Vielgötterei, muss man so sagen. Da stand an jeder Ecke ein Tempel und unterschiedliche Gottheiten, ein bisschen übertrieben, aber geht in die Richtung. Ja? Unterschiedliche Gottheiten, da gab es ein bisschen lokal, gab es Stadtgötter und dann gab es bestimmte, dass die Schifffahrt hatte eine Gottheit und die Heilberufe hatten eine Gottheit und so weiter und so fort. Ne? Also das sozusagen so. Und da war alles möglich. Und im Grunde genommen war das auch möglich für den Griechen, die Gottheit mal zu wechseln. Weil die gehörten sowieso alle zusammen und es war okay. Ja? Und die griechische Haltung war so ein bisschen, oder die dem römischen Staat damals auch galt, war so ein bisschen Macht. Nicht Glauben ist Privatsache, denn der Glaube wurde öffentlich gelebt. Aber welchen Glauben du wählst, woran du dich orientierst, das ist dir weitestgehend selbst überlassen. Es ergab sich halt manchmal dadurch, dass die Familie eine bestimmte Gottheit hatte oder man dem Beruf nachging, der eine bestimmte Gottheit hatte oder aus der Stadt kam, wo nun mal eins der sieben Weltwunder stand und das war eine Artemis-Statue oder irgendwas und dann hatte man halt Artemis-Kult. Und das war so. Ne? Aber aus religiöser Sicht war das eine sehr individualistische Herangehensweise. Ja, das ist einer der Gründe, warum die Juden auch tatsächlich mit dem Römischen Reich so ein bisschen im Clinch standen und dann so ihr eigenes Ding machen durften, weil die Juden ja hingekommen sind und gesagt haben, nee, es gibt nur einen Gott, nämlich unseren. Und da hat der Römer gesagt, oder der griechisch gebildete Mensch hat gesagt, naja, nee, man kann sich das doch aussuchen, kann doch jeder mal machen. Das ist ein bisschen das andere Extrem, was wir sehen, wo auch der Mensch selber im Grunde genommen darüber entscheidet, wer ist seine geistliche Autorität. Denn wenn ich Artemis anbete und dann irgendwann zu dem Punkt komme, dass ich sage, naja, so richtig passt die nicht zu mir, dann gehe ich halt zu Apollon oder weiß ich nicht, zu Jupiter oder wie auch immer. Ja? Und auch das ist so ein Punkt, wo ich zumindest merke, ich finde mich da wieder. Also ich finde mich irgendwie bei beidem wieder. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich da sitze und denke, aber Gott, das habe ich dir die ganze Zeit gedient, das habe ich die ganze Zeit gemacht, was du wolltest. Wo bleibt denn jetzt endlich dein Segen? Ja? Das war nicht das, worauf wir uns geeinigt haben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass du machst, was ich sage, wenn ich meine Seite des Vertrags erfülle. Ja? Ich überspitze ein bisschen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und gleichzeitig kenne ich das aber auch, dass ich sage, okay, heute habe ich keine Lust auf Gott. Heute habe ich keine Lust, ich weiß, es wäre eigentlich richtig, dass ich jetzt hingehe und mich bei meiner Frau dafür entschuldige, dass ich schlechte Sachen gesagt habe oder aufbrausend war oder sowas, aber nee, heute habe ich keine Lust. Es war total berechtigt, dass ich mich so benommen habe. Ja? Und wo Jesus sagt, das ist beides nicht unter meinem Haupt. Aber das Schöne bei Jesus, und deshalb finde ich diese Stelle im Johannes 17, dieses hohepriesterliche Gebet auch so schön, ist, Gott geht uns voraus. Wir haben zusammen am Montag früh, als wir hier gebetet haben, haben wir uns Epheser 1 angeguckt und da fängt Paulus im Grunde genommen diese ganze Argumentation zum Thema Einheit, die ganze Argumentation seines Briefes fängt damit an, dass er erzählt, wie Jesus für uns gestorben ist. Und das ist genau das, was auf Johannes 17 folgt. In Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger, weil er weiß, das Nächste ist, noch am selben Abend in den Garten Gethsemane zu gehen, verhaftet zu werden und am nächsten Morgen am Kreuz hingerichtet zu werden. Und Jesus weiß, er opfert sich für uns. Er opfert sich dafür, dass wir mit ihm zusammen sein können. Er opfert sich dafür, dass diese Einheit zwischen Gott und Mensch überhaupt erst möglich wird. Und gleichzeitig lebt er uns damit was vor. Und er sagt, hier, das ist das Haupt. Und das Haupt ist der, der sich opfert für seine Kinder, der sich opfert für die, die er liebt. Ich weiß nicht, wer von euch Tim Keller kennt. Er war ein Pastor lange Zeit in New York und war auch während 9/11 in New York und hat da auch viel zu tun gehabt und hatte dann gab es eine große Diskussion über extremen religiösen Extremismus. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, naja, jede Form von religiösem Extremismus ist falsch. Jede Form von Extremismus ist böse. Und saß zu Hause und hat einen Zeitungsartikel vorgelesen, wo genau diese These dargestellt wurde. Und seine Frau hat ihn angeguckt und hat gesagt, beim Fundamentalismus kommt es da doch drauf an, wer das Fundament ist, oder? Wenn das Fundament jemand ist, der für seine Feinde stirbt, dann kommt hinten was raus, was gut ist, was gut für die Welt ist, was gut für uns ist. Ja? Und wenn Gott uns zur Einheit beruft, dann weiß er das, dass wir zur Einheit berufen sind, weil sein Sohn vorausgegangen ist und gestorben ist für uns, ans Kreuz gegangen ist und alles getragen hat, was zwischen uns und Gott steht. Aber auch alles getragen hat, was zwischen dir und mir steht, zwischen uns steht. Aber Paulus fängt auch an, in dem Kapitel 4, was ich vorgelesen habe, zu sagen, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander und den anderen in Liebe, einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist. Ja? Jesus macht uns das vor und sagt, ich bin gestorben, ich habe das Ultimative gegeben für die Einheit mit euch, aber fordert uns gleichzeitig halt auch auf und sagt, lebt nach diesem Vorbild. Mit dem Wissen, eure Schuld ist vergeben. Mit dem Wissen, ihr seid versöhnt mit Gott. Da haben wir das Gleichnis, was Jesus erzählt von dem Schuldner, der zum König geht und sagt, hey, ich habe hier eine Schuld, kannst du mir die vergeben? Und der König sagt, ja. Und vergibt ihm die Schuld. Das ist eine sehr große Schuld. Aber der Schuldner kommt raus und wird dann mit jemandem konfrontiert, mit einem Mitbürger konfrontiert, der ihm was schuldet. Und das kann er ihm nicht vergeben. Und das ist aber sozusagen, das ist die Herausforderung, die wir haben in der Einheit, zu wissen, uns ist vergeben, uns ist eine unendliche Schuld vergeben, weil wir getrennt waren von Gott, weil wir von Gott nichts wissen wollten, weil wir versucht haben, auf die ein oder andere Art, auf religiöse Art oder auf sehr individualistische Art unser Herr zu sein und Gott nicht an erste Stelle zu stellen. Und mit diesem Wissen dürfen wir aufeinander zugehen und sagen, mir ist unendlich viel vergeben. Deswegen kann ich dir das bisschen vergeben. Ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt in die Zeit des Lobpreises gehen. Oder habt ihr was anderes besprochen? Ihr habt was anderes besprochen. Dann vertraue ich der Gottesdienstleitung an der Stelle. Aber trotzdem, das mitzunehmen, ja, wenn wir jetzt die ganze Woche über Einheit geredet und gebetet haben, das mitzunehmen, zum einen diese Gewissheit, die Einheit zwischen Gott und dir ist hergestellt, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Wir können unsere Stelle bei Gott nicht verdienen, indem wir uns besonders toll benehmen. Unser Status bei Gott als Kind Gottes ändert sich nicht, nur weil wir uns ganz besonders doll an die Gesetze halten. Ja. Trotzdem erfordert es aber Unterordnung von uns, zu sagen, ja, Christus sei unser Haupt. Genau, diesen Gedanken mitzunehmen, uns ist vergeben, ihr seid versöhnt. Und dann aber auch die Konsequenz daraus zu überlegen, wo bin ich unversöhnt? Wo sind Sachen, die offen sind? Wo soll ich vergeben? Und nehmt es vor Gott und idealerweise macht es auch praktisch. Wir werden ein Gebetsangebot haben, das wird es auf jeden Fall geben, egal was jetzt kommt. Nutzt es, lasst für euch beten, lasst euch segnen.